Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Ja, das aktuelle Thema der Welt, muss man inzwischen ja sagen. Wie geht es weiter in der Straße von Hormuz, Iran, USA und Israel? Und da spreche ich heute in einem sicherlich sehr spannenden Interview mit einem Ökonomen. Und das ist das Spannende, denn er ist nicht nur ein libertärer Ökonom, der westlich geprägt ist, aber auch iranische Wurzeln hat, was man auch durchaus an dem Namen heraushören kann. Wer ihn noch nicht kennt, ich spreche natürlich von Rahim Taghizadegan. Und ist österreichisch-iranischer Ökonom und Publizist, hat viele Bücher veröffentlicht, einer der bekanntesten Vertreter der österreichischen Schule und leitet das Skolarium im Schweizerischen Zug. Lieber Rahim, schön, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, und ich würde sagen, lass uns gleich einsteigen. Es passiert ja einiges auf der Welt und mit Iran. Und das sind ja auch noch andere weitere Kräfte indirekt mit involviert, die gesamte arabische Welt, China natürlich. Du kommst selber, wie gesagt, aus drei Welten, als Ökonom westlich geprägt, aber auch iranische Wurzeln. Deswegen hast du ja auch einen besonderen Bezug zu diesem Land. Und deswegen auch gleich mal die Frage, vielleicht kannst du erstmal starten. Also wie ist deine Verbindung zum Land und wie bist du selber damit involviert?
Ich bin 1979 geboren. Das war genau der Jahrgang der Revolution, der islamischen Revolution im Iran. Und viele Iraner haben das auf Anhieb noch nicht richtig eingeschätzt. Da gehört auch mein Vater dazu. Das Schah-Regime davor war nämlich ein autoritäres, aber mit dem Westen verbundenes, berechenbares Regime. Und die islamische Revolution hat sehr viel versprochen, insbesondere für die breite Bevölkerung. Und dann kam aber überraschend der Iran-Irak-Krieg. Der Irak, damals noch eher westlich alliiert, hat versucht, diese einmalige Situation zu nutzen. Nach tatsächlich einer Revolution im Nachbarland, waren alle gingen davon aus, dass damit natürlich das Militär nicht einsatzbereit ist, weil ja tatsächlich das vorherige Regime da aufgelöst wurde und viele Leute die Flucht ergriffen haben. Ein großer Teil der Elite hat das Land verlassen. Und das hat dazu geführt, dass es eine riesen Diaspora gibt. Ich gehöre auch zu dieser Diaspora, war aber als Baby noch in dieser Kriegssituation. Ich bin mit 1,5 Jahren nach Österreich gekommen, unter Bombenhagel mit den Eltern zum Glück rausgekommen, weil sich in diesem Krieg das Regime von seiner bis heute sichtbaren Seite gezeigt hat. Es ist etwas totalitärer geworden. Und es hat eben eine bestimmte Form der Kriegsführung perfektioniert. Es ist tatsächlich das Unmögliche gelungen, der Iran als Land, was ein kollektivistisches Konzept ist, aber identitär von Bedeutung, hat sich behauptet, hat keinen Sieg, aber einen Stillstand ohne Veränderung der Grenzen erzielt. Das war eine unglaubliche Leistung aus kollektivistisch-militärischer Sicht. Der Preis war unglaublich hoch, 1 Million vor allem junge Männer und Kinder. Das war ein Volkssturm, es war asymmetrische Kriegsführung. Also tatsächlich wurde da eine ganze Generation als Kanonenfutter verheizt. Und damit hat eine ganze Generation von Eltern unglaubliche Sunkkosten, sagen wir Ökonomen. Die haben da sehr viel investiert und die hängen an diesen Versprechungen. Und das Versprechen war eben ein souveräner Iran. Das ist bis heute auch gelungen. Aber wie alle oder wie fast alle Auslandsiraner warte ich mein ganzes Leben auf eine Normalisierung. Ich war mit 17 das letzte Mal im Iran, kurz vor der Wehrpflicht. Der Iran geht immer nach der Vaterlinie davon aus, dass ich unveränderbar Iraner bin. Das heißt, egal welche Staatsbürgerschaft, ich bin natürlich Österreicher, unter Staatsbürgerschaft bin ich aus Sicht der iranischen Behörden immer Iraner. Und sie sind dann auch irgendwann dazu übergegangen, Auslands-Iraner einzusperren als taktisches Druckmittel. Also wenn man als Nicht-Iraner ohne iranischen Hintergrund den Iran besucht hat, war das praktisch immer eine großartige Erfahrung, weil es ein sehr sicheres Land ist, wenn man sich nicht mit dem Regime anlegt und weil die Bevölkerung eben unglaublich offen dafür ist, dass da etwas und das nur ein bisschen von der übrigen Welt hineinkommt. Die Iraner sind eher säkularisiert, sind also mehrheitlich keine Islamisten, sind weltoffen, bildungsorientiert, unternehmerisch, nur sind eben die viele davon mussten das Land verlassen. Die unternehmerischsten Iraner sind in Dubai. Ein großer Teil dieser Blüte in Dubai hängt an diesen unternehmerischen Iranern, die aus diesem Riesenland sich dort gesammelt haben. Fast überall, wo Iraner sind, haben sie einen relativ guten Ruf, weil es eben die Ärzte, die Unternehmer, die Ingenieure sind. Das ist ein bisschen unfair, weil natürlich die Elite, weil sie dieses Land verlassen hat, genau in dieser Wahrnehmung, dass wenn man sich nicht mit dem Regime gut stellt, das ein unangenehmes Leben ist. Und so habe ich also seit dem Alter von 17 dann wie alle Auslandsiraner das Land nur noch aus der Ferne betrachten können. Mein biografisches Risiko war viel zu groß, da einzureisen. Ich habe mal für die US Navy gearbeitet, bin eigentlich Atomphysiker. Das heißt, es wäre ich Wahnsinn, da hinzureisen. Und so verfolge ich nur aus der Ferne jetzt nicht unbedingt Schlagzeilen, aber kenne, glaube ich, die Hintergründe sehr gut und habe eben diesen persönlichen Bezug.
Perfekt, ja. Dann gehen wir noch gleich mal, bevor wir auch das Land vielleicht noch aus einer etwas anderen Perspektive durchleuchten, auch mal auf die aktuelle Situation ein. Wie, also vielleicht noch mit dazu erwähnt, es ist heute der 27. Mai abends, wo wir gerade dieses Interview durchführen. Wir werden es möglichst schnell auch uploaden, damit es aktuell ist, weil es tut sich ja auch einiges. Ja, vormalig hatten wir ja doch intensiven Bombenhagel, jetzt zum Glück nicht mehr. Jetzt wird es eher an Verhandlungslösungen gefeilt. Wie würdest du jetzt die aktuelle Lage im Iran-Konflikt in ein paar Sätzen zusammenfassen?
Der Druck auf Trump, da eine Verhandlungslösung zu erzielen, ist sehr groß. Er muss raus aus diesem Krieg, der mehr oder weniger aufgeschwatzt wurde, würde ich sagen. Aber Israel und auch arabische Anrainerstaaten hätten schon ein Interesse, dass dieses Regime noch deutlicher geschwächt ist, sodass jede Drohsituation beendet ist. Das ist eben schwer einzuschätzen, wie schnell also der Iran da wieder sich rüsten könnte und Drohnen fertigt in Tunnels vergräbt, nicht? Man sieht ja schon die Asymmetrie, dieser winzige Gazastreifen, nicht? Der praktisch so aussieht, als wäre eine Atombombe draufgefallen. Das heißt, mehr geht eigentlich kriegerisch gar nicht. Und trotzdem ist es aus israelischer Sicht, ist dieser Krieg nicht beendet. Und Iran ist natürlich unvergleichbar größer, hat unvergleichbar mehr Ressourcen als der Gazastreifen. Das heißt, es ist schon verständlich, dass da die Hauptentzweiung ist, kann Israel akzeptieren, dass ja, der Krieg unterbrochen wird in dieser Situation. Das iranische Regime hat nur Interesse am Überleben. Da hängt aber einiges daran. Am kritischsten sind jetzt ihre Truppen oder gestützten Truppen im Libanon, die Hisbollah. Israel führt gerade wieder auch Bodentruppeneinsätze jenseits des neu erklärten Grenzflusses, der nämlich tief im libanesischen Gebiet liegt, durch. Und auch der Iran verkündet immer wieder, dass er die Hisbollah nicht fallen lassen kann. Aus israelischer Sicht ist das die direkteste iranische Bedrohung. Und aus iranischer Sicht ist das ein wesentliches Element der Regime-Legitimität. Nicht gegenüber der eigenen Bevölkerung, sondern hauptsächlich nach außen. Der Iran hat sich sehr viel Glaubwürdigkeit erarbeitet, dadurch, dass er das einzige islamische Regime ist, das Israel die Stirn bietet und bieten kann. Und wichtig war dafür diese Stütztruppen. Und Iran hat eben dann sogar begonnen, sunnitische Kräfte zu unterstützen, wie die Hamas, die natürlich für Israel viel noch mal problematischer waren. Aber die Hisbollah sind de facto eine iranisch gestützte, ausgebildete, finanzierte Truppe auf libanesischem Boden, die schiitischen Hintergrund hat, nochmal, und die tatsächlich für Israel eine Gefährdung darstellt. Ich habe auch keine Kristallkugel, ob jetzt tatsächlich drei Seiten zufrieden sein können, die USA, dass da irgendwie eine ein Sieg zumindest verkauft werden kann, dass da Ziele erreicht sind. Auf jeden Fall aber Ende des Einsatzes dieses sehr, sehr teuren Kriegsmaterials, auf amerikanischer Sicht in mehrfacher Hinsicht teuer, für Israel die Akzeptanz zu sagen, ja, wir können da einhalten. Es ist sicher nicht zu Ende aus israelischer Sicht. Das wäre erst zu Ende mit dem Fall des Regimes. Aber hier eine Pause zu gewähren aus dem Eindruck, dass relativ der Druck der USA größer wäre als die Bedrohung durch das aktuelle iranische Regime. Und dann noch prospektiv, was heißt das in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr. Und auf der dritten Seite, dass das iranische Regime den Eindruck hat, dass das Überleben gesichert ist, dass sie genügend ausverhandeln konnten, vielleicht eben durch Freigabe sanktionierter Mittel als finanzielle Injektion, Freigabe von Ölabsatzwegen, alles, was dieses Regime stützen würde, ohne völlig die Glaubwürdigkeit zu verlieren. Und das ist eine schwierige Aufgabe, weil nicht zwei Parteien verhandeln, sondern mindestens drei. Und dann noch natürlich drumherum die arabischen Staaten, insbesondere Saudi-Arabien, dessen Interesse eher auf israelischer Seite liegt. Also tatsächlich das iranische Regime ein Feind und Konkurrent ist, dass Saudi-Arabien lieber beseitigt sähe.
Hm. Du hast jetzt ja auch ein paar Mal Israel genannt. Ja, Israel wird ja sehr, sehr polar diskutiert von, ja, die steuern eigentlich sogar die USA. Andere sagen, unmöglich, oder das kann nicht der Fall sein. Also wie stark ist Israel und welche Rolle spielen die in diesem Konflikt?
Eine sehr große Rolle, ja. Meine Analyse ist immer wertneutral. Ich kann die israelischen Interessen voll nachvollziehen. Der israelische Staat ist eine Hochleistung dabei, Staatskapazität aufzubauen und militärische Kompetenz aufzubauen. Es ist in der Region einer der stärksten Akteure. Für das Überleben Israels, das in dieser Region unglaublich schwierig ist und einen sehr hohen Preis hat, hat sich auch eine Perfektionierung von Methoden als nützlich erwiesen, die man zynisch nennen würde. So wie beim Iran, nicht? Der Iran musste diese asymmetrische Kriegsführung perfektionieren, was auch also extrem zynisch ist, den Preis hat, dass da Kinder aufgeopfert werden. Auch jetzt ist wieder ein Funksturm im Gange, wo Kinder aus armen Familien trainiert, rekrutiert werden, also 12, 13, 14, 15-Jährige vorbereitet werden auf Kanonenfutter-Situationen. In Israel ist es eher die Überwachung, also Spionage plus Einwirkung auf den politischen Prozess in den USA. Ja. Der ist nicht gesteuert durch Israel, aber Israel ist am erfolgreichsten dabei, seine Interessen auch in fremden Staaten durchzusetzen. Und es ist gelungen, durch dem Präsidenten nahestehende israelfreundliche Kräfte tatsächlich hier Trump dazu zu gewinnen, klar zugunsten israelischer Interessen, die legitim sind, nichtsdestotrotz sind es nicht amerikanische Interessen, hier klar zugunsten dieser Interessen in diesen Krieg sich hineinziehen zu lassen, mit falschen Vorstellungen. Also er dachte tatsächlich, dass das wie in Venezuela gelingen könnte. Die Ähnlichkeit zwischen Venezuela und Iran ist nicht von der Hand zu weisen, aber das iranische Regime hatte viele Jahrzehnte Vorsprung. Das, was sie dann ganz spät dem venezolanischen Regime versucht haben zu vermitteln, die waren also tatsächlich alliierte Regime. Venezuela hat Militärhilfe bekommen vom Iran und auch so eine paramilitärische Struktur begonnen aufzubauen. Aber das ist eben was ganz anderes. Beginnen die aufzubauen versus sie in Jahrzehnten perfektioniert zu haben. Deshalb ist also eigentlich nur erklärbar, würde ich sagen, aus amerikanischer Sicht als einen Fehler von Trump unter Einwirkung israelischer Interessen, die hier ausschlaggebend waren für diesen Kriegseintritt.
Ja, wir haben ja eine sehr intensive Gemengelage und der Iran hat sich auch sehr resilient ja gezeigt, dass er sich nicht einfach unterkommen lässt. Und auch nachdem der Führer dann getötet wurde, ging es ja trotzdem weiter und nach wie vor scheint Iran da doch recht sattelfest zu sein. Also auch wie stark siehst du den Iran und kann die USA das wirklich gewinnen und jetzt, dass sie jetzt potenziell feststellen, naja, so einfach oder so, das wird nicht so klappen, auch mit Bodentruppen ist es ja ein sehr, sehr extrem schwieriges Land einzumarschieren. Also so die Frage, wer kann überhaupt gewinnen, kann es überhaupt einen Gewinner geben und ja, wer wird potenziell gewinnen und wer kann eigentlich gar nicht gewinnen?
Ja, also es ist ein ähnlich großes Wunder oder ähnlich große Leistung, wie das Israel in dieser Lage überlebt hat als staatliche Entität, dass die Islamische Republik Iran überlebt hat. Das heißt, der musste etwas gelingen, das also Antifragilität, würde ich sagen, das, was gegen Widrigkeiten besteht, muss Kompetenzen aufbauen. Und der Iran hat zwei Vorteile. Das iranische Regime hat zwei Vorzüge. Das eine ist eine hochentwickelte paramilitärische Struktur. Der Iran hat also tatsächlich einen Deep State, der sichtbar ist, der hochprofessionell ist, der eine Kaderstruktur hat, der nicht gewählt wird und der wesentliche Teile der iranischen Wirtschaft kontrolliert und zusätzlich der Hauptsanktionsbegünstigte ist. Also all die Sanktionen, die den Iran hätten schwächen sollen, haben das Land geschwächt, die Bevölkerung. Aber diese paramilitärische Struktur, die Schmugglerrouten, die Sanktionsumgehung, die Geldwäsche und die wesentlichen Konzerne des Irans kontrolliert, gestärkt. Das ist also der wichtigste, stärkste Akteur ist tatsächlich eine paramilitärische Deep State-Struktur. Der zweite Vorzug des Irans ist, dass ihm dieses Überleben gelungen ist und ein richtiges Narrativ dafür hat. Die iranische Souveränität ist keine kleine Sache. Souveränität in einer Welt, einer unipolaren Weltordnung, wo die USA dominant sind und Regime Change machen, wann sie wollen, ist es nicht selbstverständlich, als ein Land auf mittlerer Entwicklungsstufe im Gegensatz dagegen zu bestehen. Und tatsächlich unter der Losung, dass das unser ideologischer Feind ist, zu bestehen. Nicht? Also seit der Geiselnahme bei der Revolution war es ganz klar, der Iran sieht sich als Feind der USA, bietet die Stirn und überlebt bis heute ungestört in diesen Strukturen, die diese Islamische Republik aufgebaut hat. Das ist eine Errungenschaft, deren Preis viel zu hoch war. Den Preis hat die Bevölkerung bezahlt im Iran, aber die nichtsdestotrotz eine geopolitische Errungenschaft darstellt, die sehr viel Glaubwürdigkeit und Legitimität erzeugt hat und den Iran erlaubt hat, weit über den Iran hinaus Strukturen aufzubauen. Und die USA haben das noch begünstigt, indem sie also wesentliche Gegner, wie dann auch im Irak, später ausgeschaltet haben. Das Ergebnis des Iran-Irak-Kriegs war eine weitere Stärkung des Irans, weil Irak zum Aufmarschgebiet mehr oder weniger wurde, wo es eine große schiitische Bevölkerung gibt, wo tatsächlich der Iran das Vakuum füllen konnte durch Iran-nahe, Iran-gestützte Strukturen. Iran hat dann auch im Libanon, in Syrien Fuß fassen können und damit weiter diesen Narrativ befeuert, dass das einzige nicht-westliche islamische Regime, das Israel die Stirn bieten kann und das tut. Ja. Und das würde ich jetzt sagen, wieder eine Errungenschaft, für die der Preis viel zu hoch ist, die eigentlich Wahnsinn ist, ja. Aber das ist Politik. Da brauche ich Narrative und Narrative, die halten, die über Generationen halten, haben einen Wert. Ja. Das heißt, es ist gelungen im Iran, und das war schon vorher mit dem Schiit, dass der Iran überhaupt schiitisch ist, kommt daher, dass diese iranische Identität und die Sprache uralt sind. Eine der längsten kontinuierlichen Kulturräume, die es überhaupt gibt. Sehr, sehr beeindruckend, dass diese Identität Iran überhaupt noch da ist, ja, dass das überhaupt überlebt hat. Und es hat überlebt, indem es immer wieder Dinge rausgegriffen hat aus anderen Identitäten. Viele der führenden arabischen Wissenschaftler waren eigentlich Perser, nicht? War so da auch wichtig in dieser arabisch-islamischen Hochblüte. Und dann nach der Islamisierung des Raums hat dann der Iran nochmal als einzig mehrheitlich schiitisches Land in der Region diesen schiitischen Islam weitergeführt, der wieder eine eigene Identität im Gegensatz hat zu dem sonst mehrheitlich sunnitischen Islam. Und so war das auch mit der Islamischen Republik, die also da eine Gerechtigkeitslosung mit einer religiösen Erzählung mit nationaler Souveränität verbunden hat. Und das sind einfach wahnsinnig starke politische Erzählungen, die dazu führen, dass, obwohl alle Versprechen schiefgegangen sind im Iran, also die Bevölkerung hat wirklich nur gelitten, hat nichts, das Versprochene ist eingetroffen, bis auf kleine korrupte Kreise, die da profitieren, ein ganz gutes Leben rausgeholt haben, Trotzdem ist es also durch diesen hohen Preis einer ganzen Generation so, dass ich schätzen würde, dass circa 10% Fanatiker sind, deren ganze Existenz daran hängt, und bei 20% die Regime oder die glauben, dass sie mehr verlieren würden als gewinnen, wenn das Regime weg ist. Der Rest ist in Gegnerschaft zu diesem Regime. Also mindestens 70% der Bevölkerung lehnen dieses Regime ab, in Umfragen sogar mehr zum Teil, je nachdem, wie man die Samples wählt. Das ist ungefähr die Einschätzung, aber dass jetzt die Bevölkerung große Bedeutung hätte, ist in keinem Staat, so auch den vermeintlich demokratischen Staaten nicht so, wenn die Strukturen eben sehr resilient sind, und das sind sie im Iran.
Ich würde gerne ein bisschen mehr erfahren, und ich glaube, das ist für uns alle interessant, über den Iran selber. Also wie tickt dieses Land? Also was muss man wissen, um den Iran zu verstehen? Und du hast gerade den Begriff Narrative erwähnt. Gibt es da welche, die im Westen eigentlich falsch interpretieren oder verkürzt oder irreführend dargestellt werden?
Ja, das eine ist diese Hochkultur, der Iran Bezüge hat, also eine sogar vorantike Hochkultur, dann natürlich berühmt also als Persien in der Antike. Iran bedeutet ursprünglich Land der Arier. Ist also ganz schräg für Deutsche, das nachzuvollziehen. Das kommt daher, dass ihr Persisch wirklich eine indogermanische Sprache ist. Also mit Arabisch weniger zu tun hat als mit Deutsch, näher mit Deutsch verwandt ist als mit Arabisch. Das ist also eine indoarische Kultur, die dadurch Besiedlung aus dem Norden entsteht, ähnlich wie in Indien, was ja dort die höchste Kaste hervorgebracht hat und im Iran eben diese Führerschaft der Perser hervorgebracht hat, die dann auch die berittene Kriegsführung perfektionieren aus diesem Hochland und militärisch stark sind und ein Imperium aufbauen können mit langen Traditionen und einer gewissen Anpassung anderer Kulturen, die nach und nach da aufgehen. Also es ersetzt praktisch vollständig das Assyrische, Babylonische, so weiter das stark war in der Gegend, und wird eben diese persische Sprache, gewinnt an Bedeutung in der ganzen Region, kippt dann wieder ein bisschen zugunsten turksprachiger Elemente, die wieder aus den größeren Ebenen dann in der eurasischen Steppe immer wieder Elemente dieser berittenen Kriegsführung aufgreifen und diese großen berittenen Horden sind, die dann auch den Iran zu schaffen machen, China zu schaffen machen und Europa natürlich sowieso. So ist es also heute so, dass der Iran circa ein Drittel oder 30% der Bevölkerung sind turksprachig, nicht türkisch, sondern Aseri, verstehen sich aber überwiegend als Iraner, weil Aserbaidschan, das Land, eben russifiziert wurde, auch in der Schrift und Kultur. Und im Iran werden also die Aseri aus Aserbaidschan oft als russische Aseri bezeichnet. Es ist so, dass eben die Aseri im Iran nicht beeinträchtigt sind, sondern in höchsten Positionen des Staates sind. Sogar Vertreter des Regimes haben einen Aseri-Hintergrund. Und sie sind eher erfolgreicher, weil sie traditionell Händler sind. Also sind wirtschaftlich eher erfolgreicher dafür, dass sie eine Minderheit sind. Das wäre der größte Gegensatz heute kulturell im Iran. Die größte Klammer ist schon der schiitische Bezug. Deswegen hat die Islamische Republik dann herausgegriffen, wie immer beim Etatismus, einem Versuch, kollektivistische Identitäten zu schaffen, greift man sich das größte und wichtigste Element. Es war aber immer national aufgeladen im Iran, eben, dass die Araber letztlich den Islam korrumpiert haben. Das ist die große Erzählung der Schiiten, dass also knapp nach dem Propheten sogar die Prophetenfamilie aufgrund weltlicher Interessen ins Abseits geschoben, unter Gewalt Einwirkung dann sogar verdrängt und ausgerottet werden sollte. Und dass der dünne Faden des realen Propheten-Islams eben über diese Imame in der direkten Nachfolge Mohammeds besteht. Das ist ein ganz dünner Faden, der fast monarchisch ausschaut. Und dann hat der Iran oder der schiitische Glaube, der dominanteste ist im Iran, eben diese Vorstellung, dass der letzte Imam entrückt ist, der von der Welt ist, also wie die christliche Vorstellung des des Himmelsaufstiegs, und erst wiederkehren wird, wenn die Endzeit eintritt. Ja. Das hat dazu geführt, dass der im Iran sich entwickelte schiitische Glaube eher quietistisch ist, das heißt zurückhaltend. Die Hauptvorstellung der schiitischen Geistlichen war, dass sie mit Politik nichts zu tun haben sollten, weil der letzte Imam ist weg, sie sind nur Statthalter und erst in der Endzeit kommt dieses Gerechtigkeitsurteil, da haben sie nichts zu schaffen. Ja. Und Khomeini ist eigentlich ein Heretiker, ein schiitischer Heretiker. Also die islamische Revolution ist eigentlich nicht schiitisch-islamisch. Das ist eine Häresie, die sehr stark westlich beeinflusst ist durch den antikolonialistischen, antiwestlichen Sozialismus, wie in Frankreich vor allem entstanden ist. Khomeini hat lange in Frankreich studiert und ist durch diese existenzialistischen Sozialisten geprägt, die Vorstellung hatten, es gibt eine klare Schuldzuweisung, der Westen ist an allem schuld, es gibt die Entrechteten in der Welt, und das hat er aufgegriffen und damit eigentlich eine Häresie durchgeführt gegen die führenden schiitischen Geistlichen. Das heißt, Iran ist kein Gottesstaat im eigentlichen Sinne, es ist eine politisierte Häresie, die da stattgefunden hat. Das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, um den Iran zu verstehen oder die Islamische Republik zu verstehen. Die führenden schiitischen Geistlichen haben das Regime abgelehnt und kamen zum Teil unter Hausarrest. Dieser Nachfolger jetzt, Khamenei, oder der Sohn von Khamenei, das sind keine hohen geistlichen Würdenträger in der ursprünglichen schiitischen Tradition, sondern sind ganz klar politische Funktionäre mit Turban. Und das kennzeichnet das Regime. Das heißt, wesentliche Regimekritiker sind schiitische Geistliche, die dieses Regime als heretisch ablehnen. Das ist eine Schwierigkeit, aber hat natürlich dazu geführt, dass auch dieser Islam politisch kontrolliert werden musste im Iran und eine große Politisierung stattgefunden hat. Wie die Türkei versucht, Teile des sunnitischen Islams und Saudi-Arabien zu kontrollieren durch Finanzierung von Imamen, von Mullahs, Vorpredigern und sonst wie, wie man sie nennen möchte, hat das auch der Iran betrieben. Und der Ruf dieser Mullahs ist im Iran extrem schlecht. Also wenn man mit Turban durch die Straßen geht, kriegt man kaum Respekt. Es wird einem oft der Turban vom Kopf geschlagen. Also die breite Bevölkerung, 70-80%, halten die für korrupte, heuchlerische Menschen, die Religion missbrauchen. Und durch diesen Missbrauch ist der Iran heute das säkularste islamische Republik der Welt, das säkularste islamische Land der Welt. Das heißt, die Mehrheit der Bevölkerung sind eigentlich nicht mehr Muslime. Wir lehnen das ab. Es gibt ein starkes Wachstum der ursprünglich zoroastrischen Glaubensinhalte und des Christentums im Iran. Christentum und Judentum sind eigentlich geschützte Buchreligionen. Das heißt, es gibt noch immer funktionelle Kirchen und Synagogen im Iran. Aber natürlich haben die meisten Juden das Land verlassen und auch die meisten Christen. Aber im Gegensatz zu anderen arabischen Staaten und islamischen Staaten, wo also es null Juden und Christen gibt, hat der Iran ein kontinuierliches jüdisches und christliches Leben. Die Juden, die im Iran noch leben, sind antizionistische Juden, die ebenso wie viele schiitische Muslime glauben, dass Israel eine Häresie ist und dem jüdischen Glauben eigentlich widerspricht. Das sind also ähnliche Gegensätze, die hier eine Rolle spielen. Das heißt, es gibt tatsächlich antizionistische Juden, die heute noch im Iran leben und glauben, dass das iranische Regime eine bessere Schutzmacht ist als Israel. Ja, ist ein bisschen absurd aus meiner Sicht, aber das sind religiöse Vorstellungen, die natürlich auch ausgenutzt werden können, aber nicht ganz falsch und nicht ganz dumm sind, also schon eine Grundlage haben, weil in Politik und Religion schwierige Fragen sind.
Ja, da waren schon ein paar Punkte mit dabei, die man jetzt vielleicht nicht erwartet hätte. Meine Frage, und zwar, wie siehst du die Zukunft der arabischen Welt? Wo geht diese Region hin, die jetzt aktuell ziemlich chaotisch ist? Glaubst du, dass da dauerhafter Frieden eintreten kann und wird? Oder ist es möglicherweise der Anfang von etwas Größeren? Weil Krieg ist natürlich häufig auch eine Saat von Hass und nicht so schönen Dingen.
Also die Entwicklungen sind eigentlich optimistisch stimmend. Es ist eine der schwierigsten Regionen der Welt, nicht? Das ist genau die Bruchlinie der großen drei Weltreligionen. Das ist schon mal der Wahnsinn, ja. Und dann haben wir noch, sagen, ist es nicht ein klarer Kontinent, das ist dieser eurasische Übergang, der geopolitisch unglaublich wichtig ist, wo alle Weltmächte immer schon dran kiefeln. Ja. Also es ist eine wirklich unglücklich gelegene Region. Und dafür, würde ich sagen, ist schon der Status quo erstaunlich stabil, weil die meisten arabischen Staaten haben sich arrangiert mit dem Status quo. Die haben de facto Frieden mit Israel, ja, was schon ein extremer Dorn im Fleisch ist, einfach weil diese Narrative so konträr sind. Ja. Und der Islam eben auch davon ausgeht, dass es ja Christentum und Judentum ist zu respektieren, aber der Islam hat mit Mohammed gezeigt, dass die unvollständig sind. Und solange die das zumindest anerkennen, diese Vorrangposition des Islams, ja, dass sie das nicht einschränken wollen, ist das in Ordnung? Kann man die Christen und Juden tolerieren? Aber wenn jetzt ein jüdischer Staat diese Kraft hat, aus dieser ganz kleinen Minderheit aus islamischer Sicht, dann sich noch über islamische Interessen zu stellen und vielleicht zum Teil Muslime schlecht zu behandeln, gibt es eigentlich also kein Halten mehr. Das ist ein ganz klarer religiöser Auftrag. Das kann nicht sein, das kann nicht Gott gewollt sein. Das ist Sünde. Und das führt natürlich dazu, dass es eine unglaubliche Radikalisierung gegen Israel in der ganzen Region gibt. Und trotzdem haben die arabischen Staaten, die in der Regel autoritär sind, sich gesagt, ja, gut und schön, aber es ist unrealistisch. Wir haben es probiert, wir haben gesehen, der Preis war zu hoch. Wir wollen Stabilität, weil im Falle der Instabilität kann es sein, dass unsere Regime untergehen. Ja. Daher sehen wir jetzt auch weiter, wir haben ja gesehen in dieser Situation der Angriffe des Irans, dass auch die Emirate erkannt haben, dass sie eher auf der Seite Israels stehen, jetzt geopolitisch und militärisch, auch Unterstützung bekommen haben durch Israel, das heißt diese Abrams-Accords unter Druck Trump, aber letztlich unter Druck der Realität davor stehen, dass hier tatsächlich eine Konsolidierung stattfindet und sich mehr arabische Staaten arrangieren mit Israel. Auch Syrien, das ja absurderweise eigentlich einen islamistischen Fanatiker an der Spitze hat ursprünglich, sehen wir wieder diesen Prozess, dass aus der Realität der Kriegsführung und des Regimehalts oft ein Pragmatismus entsteht, der dann dazu führt zu sehen, ja, ein schwaches neues Regime kann sich jetzt nicht den Krieg gegen Israel leisten, sondern er duldet vieles, er duldet israelische Truppen in Syrien, er duldet letztlich eine Besetzung von Teilen des Landes und kalmiert und beruhigt und hält die eigenen Leute ruhig, ja, zu sagen, ja, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, ja, wir können oder für uns ist es besser, aus dieser Situation eher auf der anti-iranischen Achse zu stehen. Und das war ja auch dieser Sieg gegen diese alevitische Kraft, die wiederum so eine, aus Sicht der Schiiten, eine schiitische Häresie ist, auch ganz komplex religiös, aber was eben dazu geführt hat, dass es aus sunnitischer Sicht noch mal schlimmer sind, die Aleviten oder Alawiten in Syrien, dass das Assad-Regime auf die iranisch-russische Achse gesetzt hat. Und das war falsch in dieser Situation. Es ist tatsächlich gelungen, Israel ist es gelungen, Iran so weit zu schwächen, dass das Assad-Regime nicht gehalten werden konnte. Und das wird also akzeptiert. Und dann ist die Region, muss man sagen, also nicht nur Schauplatz von Kriegen, sondern Schauplatz großer wirtschaftlicher Wertschöpfung. Dadurch, dass hier mit den Emiraten, aber auch mit einem sich modernisierenden Saudi-Arabien, Plätze und Orte sind, die sehr wichtig sind für die Welt, die Brückenköpfe zwischen Europa und Asien sind. Und Dubai, das sieht man an Dubai, das dann relativ wenig Öl hat, jetzt im Vergleich mit den anderen arabischen Staaten und da schon eine letztlich organische wirtschaftliche Entwicklung als einer der attraktivsten Standorte für Unternehmer aus aller Welt geschafft hat aufzubauen, viele Iraner angezogen hat, aber auch viele aus dem Westen anzieht und angezogen hat, jetzt natürlich einen Dämpfer hat, weil Sicherheit ist nämlich das Um und Auf. Das ist wichtiger als Geld, wenn man die eigene Familie bedroht sieht. Aber deswegen ist auch klar, dass die brauchen Stabilität. Und wenn das bedeutet, den Iran zu schwächen, dann sei das so. Und wenn das bedeutet, mit Israel den Iran zu schwächen, dann sei das so. Auf jeden Fall ist Stabilität das Wichtigste, weil das ganze Modell dieser Erfolgsbeispiele der Region hängen an Stabilität, nicht? Jordanien ist ein anderes Beispiel, die einen sehr, sehr großen Anteil an palästinensischer Bevölkerung haben und trotzdem unter der autoritären Führung des Königshauses, das sehr starke islamische Credentials hat, wie in Saudi-Arabien, das gut ausgenutzt hat für Stabilität und Frieden mit Israel und letztlich die eigene Bevölkerung auch durch autoritäre Methoden so ruhig hält, dass Jordanien ein extrem sicheres und sehr attraktives Reiseland ist. Noch haben sie diesen Wirtschaftsstandort nicht hingekriegt, aber kann auch sein, wenn sie jetzt Sonderwirtschaftszonen aufmachen und es ist tatsächlich eine in Planung am Roten Meer, ist es durchaus denkbar, dass auch andere Teile der arabischen Welt dieser Erfolgsgeschichte der Emirate folgen, weil auch Saudi-Arabien folgt letztlich dieser Erfolgsgeschichte, hat sich massiv geöffnet für westliche Investitionen, aber auch den westlichen Lebensstil. Ja. Ich kann mich erinnern, in der Weltausstellung in Dubai, wo ich war im saudischen Pavillon, da einer der größten und beeindruckendsten war, hat man als Videomotive Händchen haltende Pärchen gesehen. Ja. Was also ein unglaublicher Bruch ist natürlich zum Hintergrund, um einfach zu zeigen, Saudi-Arabien macht den emiratischen Weg, der genau der richtige ist, nämlich nicht alle zwangs zu modernisieren, wie es der Schah versucht hat und wie es Atatürk in der Türkei versucht hat, was immer zum Backlash führt, sondern in Sonderzonen Fremden zu erlauben, nicht nach der Scharia zu leben, nicht nach den traditionellen Vorstellungen zu leben, sondern da jede Freiheit zu haben, aber klar natürlich autoritär umrahmt, ja, also übertreibt dich nach außen, macht jetzt daraus nicht Meinungen, in irgendeiner öffentlichen Meinung daraus, um gegen den Islam zu agitieren oder sonst wie, das ist natürlich überhaupt nicht respektiert, aber du kannst durchaus ein westliches, auch hinduistisches Leben führen, wenn das Teil deines Lebens ist, das Wertschöpfung vor Ort bringt. Und es ist dieser Pragmatismus, der sehr, sehr erfolgreich war und, glaube ich, auch der richtige Weg ist. Und auch für den Iran eigentlich der richtige Weg wäre. Ein bisschen hatte Iran so eine Sonderwirtschaftszone auf der Insel Kish, hat das ein bisschen probiert, aber war nie mutig genug, da wirklich aufzumachen, diese Insel. Sonst wäre ein großer Teil der iranischen Unternehmer dort und Kish wäre heute wie Singapur vielleicht auch eines der Zentren des Welthandels.
Genau, wir sind schon auf der Zielgerade. Jetzt sag mal, du hast gerade auch Dubai erwähnt. Wie siehst du zusammengefasst mittel- und langfristig Dubai?
Ich halte es noch immer für einen großartigen Standort. Liegt geografisch gut zwischen Europa und Asien. Ist also noch immer attraktiv für Unternehmer, auch wenn dann irgendwann leichte Verschlechterungen kommen. Ich kann es verstehen, dass viele Abneigung haben gegenüber Dubai. Weil es ja natürlich ein Trade-off ist, in dieser Situation zu sein, dass es ja nicht nur die Lage geografisch, sondern klimatisch und von der Natur her, nicht? Das ist halt kein so lebensfreundlicher Ort. Aber das hieß auch, man musste da sehr viel abbringen. Und es hat begonnen mit den Perlfischern, die also dem Meer da viel abgerungen haben. Und dann diesem entscheidenden Schritt, das Beste aus dem britischen Erbe und europäischen Erbe rauszunehmen. Dieses Verständnis der Kleinräumigkeit, der Vielfalt, der Möglichkeit, über Wettbewerb offen zu sein. Deswegen sind eigentlich Singapur und die Emirate sind das höchste Erbe Europas im Wirtschaftlichen. Das ist ein Lernen aus der europäischen Geschichte. Und die Europäer haben sie vergessen und verdrängt und verkonsumiert. Dort lebt das. Ja. Deswegen hat das Bedeutung. Also zu verstehen, dass man offene Standorte braucht, dass Unternehmertum kein Fehler ist, sondern der Motor der modernen Wirtschaftsentwicklung. Dass man, dass Menschen auch diese Wirtschaftsfreiheit brauchen, das zu tun. Und dass die für aktive Menschen auch wichtiger ist als die Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit ist nicht unwichtig, aber sie wird nämlich massiv überschätzt von Menschen, die nur meinen und nie tun. Die glauben nicht, das ist das Wichtigste. Für einen Menschen, der tut, der Unternehmer ist, ist es meistens nicht so wichtig, Meinung zu haben, weil wir wissen als Unternehmer, es bringt eh nichts. Du überzeugst die Leute nicht durch andere Meinungen, du überzeugst sie durchs Bessermachen, durch ein besseres Angebot. Und deswegen können viele damit leben. Nicht? Das auch aus europäischer Sicht scheint so absurd, dass Europäer in ein autoritäres Land gehen. Ja? Aber letztlich, wenn ich mir das ganze Spektrum meiner Handlungen anschaue, sehe ich natürlich klar, dass für Unternehmer jetzt Deutschland im Vergleich zu Dubai viel totalitärer, autoritärer ist, weil so viel eingeschränkt ist von dem, was du tun möchtest, tun kannst, dass du gar nicht mal dran denkst. Ja? Und in Dubai hast du massive Freiheit in diesem Bereich, so wie du sie in Singapur hast, so wie du sie zum Teil auch in China hast, obwohl dort schon viel eingeschränkt wurde. Und das muss man verstehen. Es braucht, die Welt braucht diese Standorte, wo mobiles Kapital, mobile Menschen Wertschöpfung betreiben können. Das machen nicht alle richtig, das gehört zum Unternehmerischen dazu. Es findet viel Verschwendung statt, es gibt vielleicht einen Status drumherum, den sehe ich oberflächlich. Aber ich unterschätze dabei diese Bedeutung des Knotenpunktes. Und wenn ich darauf baue, Infrastruktur, das hat Dubai geschafft. Und deswegen hat es Dubai jetzt auch so stark getroffen, nicht? Dubai ist einer der Hauptflugumschlagplätze überhaupt in der Welt, ja? Das ist fantastisch. Das bringt also unglaublich viele Menschen zusammen. Das ist eine unglaublich wichtige Infrastruktur für die Welt. Und deswegen ist kurzzeitig jetzt ein Riesendämpfer da. Wenn das bricht, ist klar, dann muss man daran herumfliegen, mehr oder weniger. Und das trifft so einen Knotenpunkt. Aber zeigt auch die Bedeutung des Knotenpunkts und zeigt seinen Wert.
Ein paar sehr interessante Schlussgedanken. Vielen herzlichen Dank. Ja, in Europa, da sieht man über Jahrhunderte hinweg vorangeschritten. Jetzt haben wir eher Rückschritte in anderen Bereichen oder in anderen Ländern. Geht's auch anders, wenn man wirklich will. Ja, wo finden wir noch mehr Informationen über dich abschließend? Meine letzte Frage.
Am ehesten auf x.com, unser Scolarium-AT, kann man mir folgen. Oder Website scolarium.at.
Genau, perfekt. Das werden wir gerne verlinken. Neben diesem Video, vielen Dank für deine Einblicke und Meinungen und Einschätzungen zu diesem ja doch nicht einfachen, brisanten Thema und Ländern in dieser Welt. Von dem her, gerne wieder beim nächsten Mal und alles Gute und danke an alle Zuschauer.
Danke, schönen Gruß. Tschüss.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.